In dieser Folge erfährst du, wie Wildpflanzen auf ganz vielen Ebenen dein Leben verändern können. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und ich freue mich wie immer riesig, dass du reinhörst. Das Gespräch, das ich heute für dich dabei habe, ist ein Best-of-Gespräch und ist schon fast 1,5 Jahre alt, und zwar mit der Wildpflanzenexpertin Nina Keller. Es war eins meiner Lieblingsgespräche, kann ich schon sagen, weil das ganz überraschend nicht nur um Wildpflanzen ging, sondern um das Leben an sich, und es war einfach unfassbar berührend, und es wäre schade, wenn dieses wundervolle Gespräch in den Tiefen dieses Podcasts verstauben würde. Deswegen habe ich es nochmal hochgeholt. Und ja, jetzt bleibt mir nur, dir zu wünschen, ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz herzlich willkommen, liebe Nina Keller, im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Bevor wir so ein bisschen in eine Vorstellungsrunde sozusagen reingehen, habe ich eine Frage für dich, die ich jedem meiner Gäste und Gästinnen stelle. Und die ist, glaube ich, besonders mit deinem Hintergrund ein bisschen gemein. Das ist mir bewusst. Trotzdem stelle ich sie jetzt mal. Was ist denn deine Lieblingspflanze und warum? Und warum ist diese Pflanze in der Lage, die Welt ein bisschen besser zu machen?
Also ich habe eine Antwort, genau, und zwar ist das Gnauzia avensis, die Witwenblume. Und das ist, also es geht, tatsächlich habe ich wirklich sehr viele Lieblingspflanzen, aber wenn ich eine wählen soll, dann ist es die. Und das hat damit zu tun auch, dass wir die eben, ich baue die ja auch selber an auf dem Acker, und da muss man die eben von Hand ernten. Und dann laufe ich da ganz viele Stunden im Jahr durch und bin eben ganz nah bei der Pflanze und beobachte dabei, wie viele unterschiedliche Insekten auf dieser Pflanze eben landen und ja, genau, da ihren Nektar finden. Und das eben, das ist auch der Grund, warum sie die Welt ein bisschen besser machen kann. Es ist wirklich eine schöne Pflanze für Insekten. Viele Schmetterlinge kommen auch. Das ist eben auch natürlich attraktiv, dass man die vielleicht auch im Garten haben möchte. Und dann gibt es sogar auch noch Nahrung für die Vögel, weil die lieben die Samen und fressen die. Ja.
Okay. Vielen Dank für diese schöne Antwort. Da waren jetzt tatsächlich schon zwei Sachen drin, über die ich gerne weiter mit dir sprechen will. Ich hoffe, ich kann sie mir merken, weil vorher will ich natürlich unsere Hörerinnen und Hörer erstmal wissen lassen, wer du eigentlich bist. Wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich einfach mal 1, 2, 3 Sätze zu dir sagen, und du ergänzt dann das, was dir noch wichtig ist, was die Menschen über dich wissen sollen.
Sehr gerne.
Ja, also Nina ist Wildblumengärtnerin, also sie baut tatsächlich Wildblumen, Wildpflanzen an, vermehrt diese, gewinnt die Samen und verkauft dann auch die Samen und Pflanzen auch. Verkaufst du auch Pflanzen oder nur Samen?
Nein, bis jetzt nur Saatgut, ja.
Saatgut, genau. Und außerdem hat Nina ein wundervolles Buch darüber geschrieben, wie wir auch die Welt bereichern können auf Balkon und Terrasse mit Wildblumen. Also wie wir Wildblumen auf Balkon und Terrasse anbauen können. Ich verlinke dieses Buch natürlich in den Shownotes. Und auch wenn ich gebe es zu, noch nicht persönlich in den Händen halte, weil die Lieferung einfach noch eine Weile dauert, kann ich es jetzt schon von Herzen empfehlen, weil ich es mir nämlich gestern etwas genauer angeguckt habe bei dem Interview, das Nina mit Thorsten, dem Gründer von der Wir sind Garten Community, zu dem ja der Podcast gehört, geführt hat. Also da hat er das Buch, das war jetzt ein sehr langer Schachtelsatz, also in diesem Interview hat er das Buch vorgestellt und auch einen Blick ins Buch rein ermöglicht. Und ich war echt so begeistert davon, dass ich es mir direkt bestellt habe, weil, ja, da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch dazu, warum das so, warum ich das so wunderbar finde und warum es so wunderbar ist. Genau. Also, Gärtnerin und Autorin, was ist dir noch wichtig zu wissen, als was siehst du dich hauptsächlich?
Ja, also zusätzlich vielleicht tatsächlich sehe ich mich auch wirklich noch als Botschafterin für die Wildpflanzen, also weil es mir eben so ein Herzensanliegen ist oder daraus auch entstanden ist wirklich, dass ich eben das ja die Wildblumen wirklich salonfähig machen möchte, dass es eben für jeden im Garten oder ja auf dem Balkon eben dann auch attraktiv wird, ne? Dass man eben mit Wildpflanzen gärtnert und so eben einen Beitrag dazu leistet, dass die Welt ein Stück besser wird und es eben ein bisschen mehr Futter für Insekten und Vögel und so weiter gibt. Ja, also das ist noch so ein Punkt, mir eben was so die Herzensangelegenheit auch dahinter ist, genau. Angefangen hat es eben mit dem landwirtschaftlichen Betrieb, mit dem Anbauen von den Wildpflanzen und dann ist es eben übergegangen, da genau das eben zu ermöglichen, dass es wirklich auch in diesen kleinen Portionen für jeden dann auch erhältlich ist, das Wildpflanzensaatgut.
Vielleicht können wir noch mal ganz an den Anfang zurückgehen, auch wenn ich weiß, dass die meisten, die hier hinhören, die uns lauschen, das mit Sicherheit schon mal in der einen oder anderen Form gehört haben oder auch schon total verinnerlicht haben und wissen. Dennoch noch mal ganz klar in deinen Worten, warum sind Wildpflanzen, heimische Wildpflanzen so wichtig für unsere Erde und für den Erhalt und ja, das Lebenswerterhalten unserer Erde?
Also zum einen ist es natürlich so, dass die Pflanzen erstmal überhaupt die Basis der Nahrungskette sind, ne? Dass die halt ganz unten eben stehen und dann eben von den, ja, Pflanzenfressern gefressen werden und so weiter und dass dann eben die Pyramide nach oben geht. Dafür brauchen wir sie auf jeden Fall. Und dann sind eben speziell die einheimischen Wildpflanzen auch so wichtig, weil es eben so viele, gerade bei den Insekten eben, die ja dann sozusagen die nächste Stufe sind, so viele spezialisierte Insekten gibt, die eben dann ganz bestimmte Wildpflanzen auch brauchen. Also die, ja, genau, die einfach darauf angewiesen sind. Und deswegen sind die so wichtig.
Ja, und jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, warum brauchen wir denn diese spezialisierten Wildinsekten oder diese spezialisierten Insekten?
Naja, also das sind unterschiedliche Gründe. Es ist einfach, wir brauchen halt die Masse von den Insekten und die Vielfalt, damit es überhaupt funktionsfähig bleibt, unser Ökosystem. Und wir brauchen es eben, also es ist einfach dann auch wieder die Nahrung, ne? Die Masse von den Insekten ist doch die Nahrung. Es geht einmal eben um die Quantität der Insekten, weil es dann wieder die Vögel und so weiter ernährt. Und es ist eben andererseits auch halt diese Vielfalt, die man braucht, einfach damit ein Ökosystem funktioniert. Also wenn da zu viele rausfallen, dann ja, wird es irgendwann auch zusammenbrechen.
Was sich dann wiederum natürlich auch auf schlicht und einfach auf unsere Nahrung auswirken wird.
Natürlich, ja, das ist natürlich so genau, dass wir eben das, also tatsächlich die Wildbienen, auch Hummeln besonders und so, sind ganz, ganz wichtige Bestäuber auch für unsere Nahrung, also ganz viel Obst und Gemüse natürlich wird eben durch Insekten bestäubt. Und das ist eben, ja, also nicht nur die Honigbiene, sondern das sind tatsächlich ganz viele Wildbienen. Also es ist auch so, dass zum Beispiel Hummeln fliegen bei viel niedrigeren Temperaturen als die Honigbiene. Und das ist gerade zum Beispiel bei der Obstblüte kann es sehr wichtig sein, ne? Dass es da eben noch zu kühl ist und die Honigbiene gar nicht fliegt und die Bäume gar nicht bestäubt. Aber die Hummeln und die Wildbienen sind eben schon unterwegs und bestäuben die Obstbäume.
Okay.
Ja.
Gut, also ich fasse es jetzt einfach nochmal so für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer zusammen. Es ist also zum einen wichtig, weil es die Vielfalt alleine schon braucht, um ganz banal und praktisch unsere Pflanzen zu, also ich sage jetzt unsere Pflanzen im Sinne von die Pflanzen, die uns ernähren, zu bestäuben, weil die Honigbiene allein, die wir ja sozusagen selber anbauen können oder halten können, das einfach nicht leisten kann. Und zum anderen, weil schlicht und einfach das gesamte Ökosystem an irgendeiner Stelle zusammenbrechen würde, wenn die Vielfalt nicht mehr gegeben ist. Und ja, da wir einfach auch Teil des Ökosystems sind, würde uns das sehr hart
Ja.
treffen, um das mal so unaufgeregt zu sagen.
Ja.
Okay, also wir wissen um die Wichtigkeit dessen, was du tust. Du tust es, wie ich jetzt schon in den ersten Minuten mit dir gemerkt habe, mit einer großen Freude und Begeisterung, woraus ich schließe, dass du durchaus Hoffnung hast, dass das, was du tust, Sinn macht. Woraus speist sich denn diese Hoffnung? Also was ist dein Geheimnis, dass du so aktiv da noch dahinterher bist und nicht sagst, es ist eh alles zu spät?
Ich glaube einfach, dass es wirklich, weil es so kleine Flächen sind, die so viel verändern können. Ja? Also das ist eben dieses Trittsteinprinzip praktisch. Jetzt gerade wenn man von den Insekten und eben diesem Insektenschwund ausgeht. Ja? Also dass ich da eben gegensteuern möchte mit dem, was ich tue. Und dass es da wirklich so hilfreich ist, wenn es eben tatsächlich einen Balkonkasten gibt, weil es gibt eben viele Wildbienen, die überhaupt nicht weit fliegen können. Die sind sehr klein, ja, da müssen die wieder tanken sozusagen. Die fliegen keine 100 Meter oder so. Und natürlich, wenn es dann den nächsten Balkon gibt oder die nächste kleine wilde Ecke in einem Garten, dann können die von da nach da fliegen. Und wenn halt diese kleinen Ecken fehlen, dann haben die keine Chance mehr. Also, und deswegen glaube ich daran, dass man damit wirklich viel verändern kann. Also wenn die eben, wenn eine große Masse von Menschen eben was ganz Kleines macht, und das glaube ich eben, dass das möglich ist, dass da auch viele Menschen bereit für sind, wenn sie eben auch wissen, dass das was bringt und dass das was hilft und dass es deswegen, ja genau, da wirklich eine Möglichkeit gibt, ja, was nachhaltig zu verändern.
Ja, wunderbar. Du hast gerade was in deiner Vorstellung gesagt, was mich an eine Situation in meinem Leben erinnert hat. Und zwar hast du gesagt, du magst die Witwenblume, den lateinischen Begriff habe ich jetzt schon wieder vergessen, besonders deswegen so gerne, weil du sie anbaust und sie von Hand erntest und deshalb so viel Zeit mit ihr verbringst, also stundenlang da durch die Reihen gehst. Ich habe dabei an meinen kurzen Ausflug vor dem Studium in eine Gärtnerlehre gedacht, wo ich stundenlang in einem riesigen Gewächshaus Weihnachtssterne gießen musste und diese Weihnachtssterne bis jetzt immer noch nicht wieder mag, weil es einfach für mich so eintönig war. Und ich fand es dann total faszinierend für mich, deine Begeisterung zu sehen, gerade weil ich so viel Zeit mit ihr verbringe. Es ist eine meiner Lieblingspflanzen. Wie motivierst du dich denn immer wieder für diese Arbeit?
Also viel kommt durch das Feedback tatsächlich von den Kunden. Das ist wirklich sehr schön, seit ich das mache, mit dem eben, dass ich auch das Buch geschrieben habe und eben diese kleinen Saatguttütchen verkaufe. Ist es wirklich toll, weil da eben genau dann Feedback kommt von den Leuten, dass sie eben das ausprobiert haben mit dem Saatgut und dass sie eben teilweise überrascht sind, wie viele Insekten da wirklich gleich auftauchen. Und also das ist eine große Motivation. Das ist echt gut, dass ich das angefangen habe, weil davor habe ich ja das Saatgut in großen Mengen an große Abnehmer verkauft und da hatte man, also hatte ich nicht so direkt das Feedback von den Leuten. Und ja, an sich ist es wirklich, also ich meine, wenn das Wetter schön ist und dann rauszugehen und durch Blumen zu laufen und das ist einfach eine schöne Arbeit. Die ist zwar anstrengend, also das ist manchmal so ein bisschen da für den Rücken oder sowas, aber ansonsten, ja, muss ich mich da gar nicht so doll motivieren. Eher dann ins Büro zu gehen und da die Arbeit zu machen. Ja.
Okay, dann frage ich mal nach deinem Buch. Wie hast du es denn geschafft? Also jetzt sage ich mal ein bisschen was zu dem Buch, was mich daran so fasziniert hat. Du hast es so in die Praxis hineingeschrieben, also eben nicht so idealistisch, wie manche Menschen vielleicht in deiner Situation würden. Es muss jetzt einfach möglichst viele Wildblumen auf dem Balkon und in jedem Garten geben, sondern du hast auch ganz viel Wert drauf gelegt, dass es dann auch für den Menschen einfach ist und für den Menschen, der das anbaut, schön auch ist. Also du hast zum Beispiel die Wildpflanzen nach Farben geordnet und schöne Pflanzpläne drinnen in dem Buch, wie wir ganz einfach, also einfach nachpflanzen oder nachsäen, wirklich schöne, also auch nach unserem, wie soll ich sagen, nach unserem gesellschaftlichen Empfinden her schöne Balkonkästen oder Pflanzschalen oder sowas schaffen können. Und ich stelle mir vor, dass das echt eine riesengroße Arbeit war. Also das alles zusammenzusammeln, es sind da ja ziemlich viele Pflanzenporträts auch drin. Du hast es in dem Interview gesagt, 50, glaube ich, oder 60, die haarklein die Pflanzen beschreiben und das Ganze noch sortiert nach Blütenfarbe und nach Blütezeitpunkt und was weiß ich. Das war ja dann viel Büroarbeit.
Das stimmt, das war wirklich eine riesige Aufgabe, habe ich aber tatsächlich, ich habe das auch nicht im Büro geschrieben, sondern hatte hab so einen Sessel, genau, wo ich da geschrieben habe. Ja, also es war ein bisschen so ein anderer Platz und war irgendwie ein anderes Gefühl als jetzt die typische Büroarbeit, das zu recherchieren und zusammenzusuchen. Und ja, viel davon weiß ich einfach auch. Also ich bin ja auch Botanikerin, ich habe das ja auch studiert und so, ne? Also ich musste jetzt auch nicht alles neu recherchieren natürlich, sondern konnte da viel auch aus meinem Wissen abrufen beim Schreiben. Ja, aber es war viel Arbeit, das Buch, ja, und ich bin sehr stolz, dass es jetzt dann auch irgendwie fertig geworden ist oder letztes Jahr. Ja. Ja.
Ja, Wunderbar. Wie kam es denn? Also ich möchte gerne mit dem Podcast auch bewirken, dass mehr Menschen in sich reinlauschen und von sich selber rausfinden, was so ihr Weg ist und was ihnen Freude macht und wo sie was beitragen können. Und deswegen würde mich jetzt von dir brennend interessieren, wie kam es denn dazu, erstmal, dass du Botanik studiert hast und dann, dass du nach diesem Studium ja, Wildblumengärtnerin geworden bist. Wie ist da dein Weg?
Ja, das ist, also mit dem Botanik studieren würde ich sagen, das war ja war fast schon ein bisschen wie so ein Zufall. Ich habe dann angefangen auf Lehramt zu studieren und so, also da war ich wirklich noch sehr planlos, ne? Irgendwie so, ja, ich will was studieren und dann mal gucken, was. Dann ist es so passiert, dass ich dann also Biologie studiert habe und dann gemerkt habe, ey, das mit den Pflanzen finde ich total schön. Also genau, was ich vorher auch nicht dachte, da dachte ich, es interessieren mich eher die Tiere. Also das ist dann so zu mir gekommen. Aber dann gab es wirklich einen wichtigen Moment, weil dann hatte ich erstmal keinen Job nach dem Studium als Botanikerin. Klassische ist nicht so leicht, gibt es nicht so viele Stellenangebote. Und genau, dann habe ich eben da wirklich in mich reingehorcht und eben gehört, was macht mir denn so richtig Spaß? Und da kam dann das eben mit den Pflanzen draußen arbeiten, weil natürlich ein Studium ist ja sehr wissenschaftlich, ne? Da ist natürlich sehr viel drin, auch arbeiten und eben, ja, genau, da ist es ja gar nicht so viel ins Feld zu gehen oder so, dass man jetzt draußen ist. Und dann habe ich wirklich das eben, das war der Auslöser, dieser Moment, wo so, was macht mir denn wirklich Spaß? Und dann darüber nachdenken, so, ach, das mit den Pflanzen und draußen, da habe ich mich auch so erinnert, so, ja, ich habe doch schon mal irgendwo auf so einem Hof gegärtnert, das hat mir eigentlich doch auch Spaß gemacht. Und dann kamen so Erinnerungen, was mir wirklich Spaß macht und was ich auch gut kann. Also wo ich auch gemerkt hatte, okay, da habe ich irgendwie auch Erfolge. Und dann, also ab dem Moment hat sich wirklich alles ganz toll ineinander gefügt. Ja, da ging es dann wie von selbst. Da habe ich dann recherchiert, was gibt es denn für besondere Gärtnereien, dass ich eben nicht Weihnachtssterne gießen muss, sondern was gibt es denn so ein bisschen was anderes. Und da bin ich dann eben auf die Uta Kiet von der Wildsameninsel in der Uckermark gestoßen. Also die hat dann gesagt, ja, ich kann kommen für ein Praktikum. Ich habe eigentlich einen Job gesucht. Die hatte aber eben, ich kann mal kommen für 3 Tage und die macht eben auch Wildpflanzenvermehrung. Und da konnte ich mir das alles angucken und da habe ich dann gleich dazu, das könnte ich auch machen, habe den Herr Rieger, das ist eben von der großen Firma, die Wildpflanzensaatgut kaufen, den angerufen, der hat gleich gesagt, ja, leg los, brauchst du nur einen Traktor und ein bisschen Platz. Also der konnte das auch sehr gut vermitteln, dass das ganz einfach ist. Und dann genau hat sich das wirklich dann. Ich habe dann noch in Berlin gewohnt, also so leicht war das auch nicht, aber da hat sich dann auch ergeben, dass ich hier in der Nähe von Berlin in Brandenburg eben diesen Hof gefunden habe, was sich auch so, also wirklich einfach gefügt hat, ja, in einem Dorf, was ich eben schon kannte und so weiter. Und dann ging das wirklich wie eins nach dem anderen und war alles, ja, habe ich einfach gemerkt, okay, das war die richtige Entscheidung. Und angefangen hat es mit dem Moment wirklich in mich reinzufühlen und eben nicht das wegzulassen, ja, womit kann ich Geld verdienen oder so, ne, sondern wirklich der Moment so, okay, was macht mir richtig Spaß und was kann ich auch wirklich gut? Und da kam das dann, ja.
Oh, ich habe richtig Gänsehaut jetzt gerade, wenn ich das so höre, weil das ist tatsächlich auch das, was ich gerade in meinem Leben erlebe jetzt mit dem Podcast. Ich habe ja vorher Kommunikationstrainings für Mütter gemacht, wo ich lange Zeit dachte, das ist mein Herzensthema. Habe allerdings ganz lange, also nach dem Abi, auch mal eine Gärtnerlehre angefangen, weil ich eigentlich danach dann Biologie studieren wollte, war dann aber durch die Gärtnerlehre so desillusioniert, dass ich dann nicht Biologie, sondern Mathematik studiert habe. Also es ist dann irgendwie ganz viele Irrwege gegangen. Und jetzt, wo ich mich endlich entschieden habe, wieder voll mich dem Thema Garten, Naturschutz, Natur zu widmen, fügt sich, wie du es beschreibst, einfach eins ins andere und es ist alles einfach leicht. Und ja, das ist
Schön,
total
ja.
schön, auch so deine
Ja.
Energie jetzt da mitzubekommen. Also für diejenigen, die das YouTube-Video anschauen, die sehen es ja, wie Nina strahlt. Die anderen können vielleicht mal reinklicken, wenn sie es sehen wollen. Das ist einfach echt total wunderbar, dass das dann so gelingt. Du hast
Ich
jetzt
muss
mehrmals
sagen,
den,
ganz kurz noch,
ja.
Entschuldigung, also Naturschützerin, das war ich tatsächlich auch schon immer. Also das sind dann wirklich auch Kindheitserinnerungen, ne? Dass ich da schon immer so diese Verbindung irgendwie gespürt habe und so mit den Pflanzen. Also, aber das kam dann erst wieder, also dass ich mich daran erinnern kann, kam dann auch erst wieder tatsächlich dadurch, dass
Ja.
ich da gearbeitet habe. So, das ist auch ganz schön, diese ja, wie wieder so Sachen ich in mir wiederentdecke durch das Gärtnern.
Und hast du so eine spezielle Herangehensweise für dieses in dich lauschen? Also warst du da, keine Ahnung, ein Wochenende im Kloster oder meditierst du oder wie schaut es bei dir aus, wenn du in dich hineinlauschst?
Ich habe eine ganz bestimmte Praxis ganz viel gemacht und das heißt Movement Medicine. Also das ist so Tanz, Meditation sozusagen ganz grob. Und da, genau, da sind viele von den Ideen aufgetaucht oder da habe ich viel Techniken gelernt, wie ich in mich reinlauschen kann. Also es ist eine Art von Meditation, ja, über die Bewegung, also auch über das Körperliche. Das ist bei mir auch sehr wichtig, dass ich ja in meinem Körper bleibe, um eben zu wissen, wo ich hin will, na, nicht zu sehr im Kopf bin.
Ja, total spannend. Also den Begriff habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört, das Movement Medicine, also wie die
Medicine,
Medizin.
genau. Und das heißt, School of Movement Medicine aus England ist das ein Ehepaar, genau. Die haben das sozusagen entwickelt aus dem ursprünglich 5-Rhythmen-Tanz haben die auch gemacht. Das haben vielleicht schon mehr Leute gehört. Das ist ein bisschen bekannter und ja, genau. Die haben das, ja.
Ja, super spannend. Man, das kennt ja auch jeder mit Sicherheit von sich selbst, dass oft, wenn wir irgendwie so einen Knoten im Kopf haben, es schon reicht, dass wir nur spazieren gehen und einfach den Körper in Bewegung bringen und dann bewegen sich auch oft die Gedanken wieder leichter. Und noch intensiver ist es natürlich dann, wenn wir uns ganz bewusst in so einen Zustand der inneren Stille begeben durch eine Art von Meditation. Also es gibt ja auch, ich kenne zum Beispiel die Schüttelmeditationen, die mir auch persönlich immer noch besser helfen als eine stille Meditation, wenn ich merke, jetzt ist wirklich was total verkantet in mir und ich weiß gerade gar nicht weiter, dann
Ja.
hilft es einfach total, auch gleichzeitig über den Körper zu gehen oder nur erstmal nur über den Körper zu gehen und dann tauchen auf einmal diese ja, diese innere Klarheit taucht dann irgendwie auf. Es sind ja gar nicht so richtig Gedanken,
Naja,
sondern es
genau.
ist einfach so ein plötzliches Wissen. Ach,
Sind wirklich,
super
ja, wie so
schön.
Eingebung, wie, ja, genau. Also es ist tatsächlich, es kommt irgendwo so her, ne?
Ja.
Ja, und dann weiß man, es ist das Richtige. Ja, das ist schön.
Ja. Für diejenigen, die vielleicht jetzt für sich noch entweder noch nicht das gefunden haben, was jetzt wirklich ihr Weg ist, oder die einfach was für sich gefunden haben, was jetzt nicht direkt mit Naturschutz zu tun hat und dennoch etwas beitragen wollen auf eine freudvolle und einfache Weise, gehen wir jetzt doch mal ein bisschen ins Inhaltliche rein von deiner Arbeit. Also dir geht es ja ganz speziell darum, die kleinsten Flächen zu nutzen. Also wirklich ein Balkonkasten, ein Blumentopf. Erzähl doch mal darüber ein bisschen was.
Genau, also das ist tatsächlich eben diese Herzensangelegenheit und was entstanden ist, eben als ich dieses Saatgut angefangen habe zu produzieren. Damit hat es ja angefangen. Das ist halt wirklich eben auf dem Acker und mit Traktor und große Mengen. Und das habe ich dann eben auch in großen Mengen abgegeben an eben die Firma Rieger Hoffmann, die das dann weiterverkaufen. Und die haben aber dann zum Beispiel eben den Mindestbestellwert immer weiter hochgesetzt. Und es war eigentlich, eben bedienen die tatsächlich halt viel die Kommunen und ja, Straßenbaufirmen, sowas, ne? Also wo das wirklich auf großen Flächen ausgebracht wird. Und ich habe gemerkt, dass es eben gar nicht so leicht ist für die Privatleute ein gutes einheimisches Saatgut zu kommen, weil es wird ja sehr viel eben Wildblumenwiese verkauft, auch im Baumarkt oder so, aber da ist ganz oft eben Cosmea und Sonnenblume, so sind jetzt die typischen Pflanzen, die eben sehr schön sind, aber nicht einheimisch. Die sind da eben dann drin und ich wollte
Ich
eben, dass
mag
es
dich noch mal kurz unterbrechen, weil mir gerade was total auf der Seele brennt. Du hast gesagt, dass die großen Saatguthersteller für Wildpflanzen sich an Kommunen und Bauämter und so richten. Und da wittere ich eine große Hoffnung. Also es ist tatsächlich so, dass das zunimmt, dass Gemeinden, Kommunen dann irgendwelche Randstreifen oder brachliegende Flächen tatsächlich mit heimischen Wildpflanzen einsäen.
Genau, das nimmt auf jeden Fall zu. Das ist tatsächlich sogar jetzt, also gesetzlich vorgeschrieben, dass es einheimisches Wildpflanzensaatgut sein muss, wenn es in der freien Landschaft passiert. Ja, also jetzt nicht im Siedlungsbereich, kann man natürlich in Parks und so weiter, können die Kommunen alles machen, aber auch da findet ein Umdenken statt und man merkt es auf jeden Fall, dass da wirklich viel mehr einheimisches Wildpflanzensaatgut verwendet wird. Und ich möchte noch kurz hinzufügen, dass Rieger Hoffmann verkauft natürlich auch an Privatleute, aber einfach erst für größere Flächen, ne? Also wenn man jetzt, manche Leute haben ja auch eine 1000 Quadratmeter Wiese hinterm Haus, die sie eben artenreich gestalten möchten oder so. Aber jetzt diese wirklich kleinen Flächen, eben 5 Quadratmeter, 1 Quadratmeter oder Balkonkasten, das ist dann eben schwierig zu bekommen. Das habe ich gemerkt und habe eben deswegen Josana heißt das, unser Wildblumenshop. Das hab ich dann ins Leben gerufen und da werden jetzt diese kleinen Mengen verkauft. Und ja, ich bin
Verlinke
auch total
ich
froh.
natürlich
Also,
auch.
danke, ja, genau, dass es eben, dass ich wirklich so viel tut. Also es gibt tatsächlich eher einen Saatgutmangel, ne? Also weil das kann eben nicht woanders produziert werden. Es geht ja um dieses einheimische Wildpflanzensaatgut. Das ist auch zertifiziert. Das kann auch nur hier angebaut werden. Das ist eben wirklich, ja, daher gibt es tatsächlich eher einen Saatgutmangel. Also es gibt, weil das eben immer mehr verwendet wird und auch verwendet werden muss. Also wenn Leute Lust bekommen, Wildpflanzensaatgut anzubauen und ja, das ist ein bisschen anstrengender, aber ein schöner Beruf und es wird eben wirklich gebraucht. Ja.
Ja, das ist auch eine total wichtige Information.
Ja.
Ist jetzt überhaupt die richtige Jahreszeit gerade, so Wildpflanzensaatgut in die Erde beziehungsweise in den Balkonkasten zu bringen?
Na, ich würde dann noch ein bisschen warten. Also man kann das theoretisch auch jetzt ausstreuen, dann passiert halt gar nichts und die liegen da, die Samen. Aber wenn man Pech hat, kommen dann die Vögel zum Beispiel und knabbern es weg oder so, weil jetzt noch so lange Zeit ist. Die legen dann eben los, wenn es wärmer wird. Und jetzt auch mit den ja, klimatischen Verhältnissen hat sich ja wirklich viel verändert, dass es da manchmal so ganz warme Tage gibt. Und wenn man Pech hat, keimen die dann und dann erfrieren sie aber wieder, weil es nochmal richtig kalt wird oder so. Also da würde ich eher tatsächlich dann ab März oder April anfangen. Und ansonsten ist auch der Herbst wirklich eine gute Jahreszeit. Da denkt man vielleicht erstmal nicht so dran, aber der Herbst ist eigentlich, besonders wenn man es im Garten macht, die beste Jahreszeit, dass man da eben was aussieht. Dann werden das schon, das sind ja mehrjährige Pflanzen und dann werden das eben schon so kleine Pflänzchen und dann blühen die früher im nächsten Jahr und die Frostkeimer, die eben den Winter brauchen zum Keimen, sind dann auch schon dabei im kommenden Jahr und genau, also Frühjahr und Herbst sind die besten Zeiten.
Also das heißt also, wenn jetzt jemand total Lust bekommt und gleich direkt auf deinen Shop klickt und sich was bestellt, dann lieber noch mal ein bisschen warten. Wenn allerdings in der Mischung auch Kaltkeimer drin sind, dann ist es deswegen nicht verloren, sondern die ruhen dann einfach bis zum nächsten Jahr.
Genau, ja.
Okay.
So, das
das heißt also, es ist auch noch viel spannender und schöner als so eine Sommerblumenmischung, weil es im nächsten Jahr dann anders aussehen wird als in diesem Jahr.
Ja, genau. Ja, doch, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, das ist sehr schön. Es ist auch, es benötigt auch ein bisschen Geduld. Also das ist auch für, ja, manchmal nicht so leicht, gerade auch in der heutigen Zeit geht ja alles ziemlich schnell. Und das bei den Wildpflanzen ist halt wirklich so, dass man ein bisschen Geduld haben muss. Manche machen dann im ersten Jahr nur Blätter und blühen dann erst ab dem zweiten Jahr. Und genau, in meinem Buch schreibe ich das ja auch. Also wer da wirklich ungeduldig ist, der kann natürlich auch Pflanzen kaufen. Es gibt viele auch spezialisierte Wildpflanzengärtnereien, wo man die auch kaufen kann. Und Pflanzen, dann geht es eben schneller.
Ja. Bekomme ich die dann auch, wenn ich Glück habe, zumindest in einer Staudengärtnerei? Also sind es dann Stauden? Sind die denn Stauden zuzuordnen?
Genau, also genau. Und es gibt tatsächlich immer mehr auch die einheimischen Wildpflanzen in den Staudengärtnereien. Und dann gibt es eben auch tatsächlich spezialisierte, da muss man natürlich dann so Wildpflanzengärtnereien, aber da muss man dann schon Glück haben, dass man einen um die Ecke hat, aber man kann natürlich online bestellen, aber sonst wirklich erstmal regional in der Gärtnerei um die Ecke gucken, da gibt es ganz viele inzwischen auch, ja, Wildpflanzen, die da mit dabei sind und mitverkauft werden.
Du bist ja jetzt in Brandenburg, ich bin zum Beispiel jetzt hier in Bayern, in Süddeutschland. Kann ich deine Saatgutmischungen aus deinem Shop dennoch verwenden?
Ja, das kannst du genau. Also ich habe wirklich extra Mischungen gemacht, die eben für ganz Deutschland sind, weil ich das noch nicht, also genau, da müssen wir jetzt einen kurzen Ausflug machen zum Regio-Saatgut. Das habe ich noch gar nicht richtig erwähnt. Also was wir anbauen, ist ja Regio-Saatgut. Denn da ist Deutschland eben in 22 Regionen unterteilt. Und das ist tatsächlich schon so, dass es eben Arten gibt, die genetisch unterschiedlich sind in Süddeutschland oder in Norddeutschland. Die blühen zum Beispiel, also es ist die gleiche Art, aber sie sind doch, haben sich doch so unterschiedlich entwickelt, dass die eben zum Beispiel ein bisschen zu anderen Zeitpunkten blühen und dadurch dann die Bestäuber angepasst sind. Ja, also dass die Bestäuber dann auch zu den Zeiten fliegen und so weiter. Also dass es wirklich sinnvoll ist, dieses Regio-Saatgut zu verwenden. Aber da kommt wieder das Problem, es ist halt nicht verfügbar für alle 22 Regionen. ja, für ganz Deutschland. Und es ist vielleicht so ein Traum, das auch über die Jahre zu entwickeln, dass man wirklich dann ja, in jede Mischung in 22 Ausführungen hat, praktisch aus den Regionen. Aber ich habe das jetzt eben erstmal so gelöst, dass ich eben Mischungen habe, die eben sinnvoll sind, die in ganz ja, Deutschland zu verwenden. Was eben wichtig ist, ist, dass man sie wirklich nur im Siedlungsbereich verwenden darf. Also man sollte das auch nicht irgendwo dann in der Natur ausstreuen, ja? Also weil da ist es tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben, dass Regio-Saatgut verwendet wird. Also, aber für Balkon und Garten natürlich ist es also aus meiner Perspektive 100-mal sinnvoller, da eben dieses einheimische Wildpflanzensaatgut zu nehmen, auch wenn es nicht regional ist, als exotische Mischung. Also damit ist auf jeden Fall mehr von den einheimischen Insekten geholfen.
Okay, also dann haben wir das schon mal geklärt. Das heißt also, wenn jetzt jemand noch irgendwo einen Balkonkasten rumstehen hat, was braucht er dann außer deinem Saatgut noch? Also ich habe gestern mal geguckt, du hast ja eine Blühmischung und eine eher für den Schatten, ne?
Genau. Eine. Die
Das
ist eben
heißt.
für schattige Balkone. Gibt es ja nicht so viele, aber wenn, dann kann man da auch Wildpflanzen ansehen. Und genau, also man braucht eben dieses Saatgut und dann kann man tatsächlich, hab eben Experimente gemacht mit ganz normaler Blumenerde, funktioniert auf jeden Fall. Was eben auf jeden Fall wichtig ist, ist eine gute Drainage, also dass das Wasser ablaufen kann. Das ist tatsächlich, die sind ja sehr, sehr pflegeleicht, die Wildblumen. Also deswegen macht es wirklich auch Spaß, das auszuprobieren. Aber das Einzige, was sie dann wirklich so übel nehmen, ist eben die Staunässe. Also das mögen sie nicht, wenn sie da mit ihren Wurzeln die ganze Zeit im Wasser stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass es gut ablaufen kann. Das heißt, da müssen Löcher im Topf sein und dann am besten eben Tonscherben drüber legen oder sogar unten eine kleine Schicht irgendwie Blähton oder ja, irgendwas reinstreuen. Genau, und dann kann man normale Blumenerde nehmen. Es ist halt auch sehr gut, die mit ein bisschen Sand zu mischen, wenn man das hat, ne? Mit ein bisschen Sand oder mit ein bisschen Blähton eben wieder, damit eben diese gute Durchlüftung und Drainage eben gegeben ist. Ja, und dann aussehen, einfach nur oben drauf, andrücken, feucht halten und dann geht's los. Ja.
Okay. Wenn ich jetzt dann so im März zum Beispiel das aussehe, was ist so deine Erfahrung? Wie oft sollte man dann da die Oberfläche anfeuchten? Also, weil ich habe immer bei diesen Lichtkeimern auch, da habe ich immer total Stress, auch bei Salaten oder sowas, weil die oberste Schicht, die trocknet ja so schnell aus. Also ich löse es dann bei Salaten immer damit, dass ich es eben mit einer Glasscheibe oben abdecke oder mit einer Folie oder sowas. Wie empfindlich sind da die Wildpflanzensamen?
Ja, also es sollte auch nicht ganz austrocknen tatsächlich. Und ich finde eben auch die beste Lösung, ich lege eben so ein Vlies dann drüber, ja, damit das, aber dann ist es nach, ja gut, Salat keimt wahrscheinlich noch schneller, aber da kommen dann auch die ersten, wenn es eben schön warm ist, schon die Temperatur, kommen ja die ersten Pflanzen dann auch nach, sage ich mal so, naja, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es kommt auf die Temperaturen, aber ich sag mal, nach einer Woche oder so sieht man dann ja schon was und dann werden sie halt auch immer unempfindlicher, natürlich, je größer sie werden. Aber so ganz am Anfang, also ganz austrocknen darf es nicht. Ja.
Okay. Und dann fangen die an zu keimen, dann braucht es ein bisschen weniger Feuchte. Und dann, was gibt es dann da noch so zu tun bei so einem Kasten? Also was erwartet mich und was habe ich zu tun?
Also tatsächlich wirklich sehr wenig. Eben dann abwarten und gucken, wie es wächst und dann irgendwann blüht's. Ja, dann kann man eben, wenn man möchte, und die Zeit hat, kann man natürlich die verblühten Blütenstände abknipsen. Dann kommen mehr Blüten nach. Das machen die Wildblumen genauso wie andere Blumen, weil sie eben Samen produzieren wollen, ne? Das ist ja ihr großes Anliegen, dass sie ihre Nachkommen verbreiten. Und wenn man sie eben daran hindert, dadurch, dass man die Blüten eben immer abnimmt, dann machen sie eben mehr neue Blüten. Sollte man dann aber auch irgendwann sein lassen, ab so Hochsommer, damit sich eben Samen ausbilden können, weil die eben so ein wichtiges Futter dann sind für die Wildvögel. Also das ist wirklich auch schön zu beobachten. Da kommen dann Meisen oder auch eben Distelfink, die kommen dann tatsächlich vorbei und knabbern sich da die Samen raus. Also die entdecken die. Genau, und dann, also was ist noch wichtig? Na, düngen erstmal, also auf gar keinen Fall. Die kommen eher mit wenig Nährstoffen zurecht. Und wenn man jetzt eine normale Blumenerde verwendet, da ist ja schon relativ viel Dünger drin. Also da muss man dann vielleicht Ja, halt, das merkt man dann schon, wenn die nicht mehr richtig wachsen. Nach 2 Jahren oder so kann man da dann ein bisschen vielleicht mal frische Erde wieder oben drauf. Das sagt ja dann meistens eh ein bisschen ab, ein bisschen frische Erde oben drauf streuen. Oder ich nehme manchmal so diesen ganzen Klops raus aus dem Topf und mache unten drunter oder drumherum noch mal ein bisschen Erde, weil das ja meistens eben so zusammensackt. Ja, was ist da noch zu beachten? Also es ist sehr einfach. Also so die erstmal ausprobieren, ein Topf ist wirklich einfach. Wenn man dann natürlich so spezieller möchte und dass das zum Beispiel in Farben ist, dann muss man natürlich auch gucken, dass man da Falsche, die sich da ansiedeln, vielleicht auch rauszupft und so. Bisschen Unkraut jäten im Topf. Ne? Das kann natürlich auch so passieren, wenn der über Jahre steht, dann fliegt da mal ein Löwenzahn rein oder so, wenn man den nicht möchte. Ja, wenn der einem zu gewöhnlich ist, dann muss man den auch rauszupfen. Ja, sowas dann.
Ja, wobei das sind dann so die Sachen, die mit der Zeit ja von ganz selber kommen. Also ich habe selber erst seit 5 Jahren einen Garten und ich merke, dass ich jetzt einfach schon so viele Pflänzchen wirklich bei den ersten Keimblättern erkennen kann, wo ich vor 5 Jahren noch davor stand und dachte mir, wie soll ich das jemals unterscheiden können, von welcher Pflanze das jetzt kommt, ob die da wachsen soll oder ob ich die jetzt da gerade nicht haben will. Und das ist genau das, warum ich auch diese Idee mit dem Blumenkasten so wunderbar finde, weil es ja auch so eine schöne Beobachtungsfläche ist. Also selbst wenn wir einen Garten zur Verfügung haben, sowas mal in einem abgeschlossenen Areal zu haben und dann da zu beobachten und die Pflanzen einfach über den Jahresverlauf kennenzulernen, stelle ich mir so faszinierend vor, dass ich auch schon die Blumenkästen bereitgestellt habe.
Ah, schön, da freue ich mich. Ja, das ist wirklich, also das hat wirklich Vorteile. Ich habe ja auch einen großen Garten inzwischen, aber ich habe auch meine Blumenkästen immer noch, weil es wirklich, ja genau, ganz toll ist, weil man eben, ja, irgendwie auch, es ist eben auch einfacher, das dann so zu halten, wie man es möchte, eben jetzt mit bestimmten Farben oder so, viel einfacher als im Beet, wo immer von überall was reinwächst und reinfliegt und so, ne? Also das ist das eine. Und dann ist es eben dieses, dass man sich's wirklich auch auf Augenhöhe stellen kann und eben deswegen auch kleine Pflänzchen, die sonst auch untergehen oder so, wenn die irgendwo auf dem Boden wachsen. Aber wenn man das eben so auf Augenhöhe hat, dann kann man das alles ganz toll beobachten, eben auch die Insekten, die vorbeikommen. Und ja, das ist echt schön mit den Balkonkästen und den Pflanzkübeln. Ja.
Ja, also ich habe tatsächlich vor, glaube 2 oder 3 Jahren sind es jetzt schon, so eine, auch mit Regio-Saatgut, eine kleine Ecke, eine Wiese anpflanzen wollen. Das hat auch im ersten Jahr tatsächlich ganz gut funktioniert, weil da waren auch extra Pflanzen drin, die eben im ersten Jahr schon geblüht haben. Und im zweiten Jahr kam auch noch ein bisschen was. Und jetzt mittlerweile ist es einfach wieder nur Wiese. Also obwohl ich natürlich das Gras abgestochen habe und auch nicht umgedreht wieder hingelegt, wie ich es sonst bei Gemüsebeeten mache, sondern wirklich weggeschafft habe und abgemagert habe und alles, also wie man es so machen soll und dann festgeklopft und was weiß ich. Nur dann fällt natürlich Laub rein und ich habe versucht, das dann wegzumachen. Nur wahrscheinlich habe ich dann damit irgendwelche kleinen Pflänzchen wieder ausgerissen und mittlerweile, also ich bin gespannt, wie es jetzt dieses Jahr dann im Frühjahr aussehen wird. Jetzt im Moment sieht es für mich eher so aus, als wäre da wieder das ganz normale Gras.
Ja, es ist wirklich, also ist tatsächlich so, mit den Balkonkästen hat man viel schneller einfach Erfolg mit den
Ja.
Wildblumen. Ja, also mit im Garten ist es tatsächlich ein bisschen eine kompliziertere Angelegenheit. Es kann ganz einfach sein, aber es kommt wirklich darauf an, wie eben der Boden ist, was da für Unkräuter lauern. Ja, das gibt es ja auch dann im Garten, dass da eben so große Unkrautdepots, also Samen sind, dass wenn man das eben umgräbt, dann kommt es in Massen plötzlich. Ja, eine Pflanze, die vorher gar nicht da war, die können da echt ein paar Jahre ausharren. Und genau, das ist nicht so leicht. Also was mir jetzt dazu einfällt, ist halt, dass die Pflege wirklich von diesen Wildblumenwiesen dann so wichtig ist, ne, dass man das immer mäht zur richtigen Zeit. Also das ist das, wenn es immer mehr Gras wird eigentlich, ja, kann das ein Grund sein, dass man eben das wirklich mäht und abräumt halt. Ja. Und zwar, wenn es blüht, das ist ja so komisch. Also man mäht halt wirklich in der Blüte und fällt einem nicht so leicht als Gärtner. Ne?
Wobei dann können die sich ja nicht aussamen, weil ich habe jetzt immer gelesen, man soll sie erst verblühen lassen, damit sich die Wildpflanzen wieder aussamen und dann mähen.
Die machen dann eine zweite Blüte. Also das ist so der Standard. Ja, das kommt immer ein bisschen auf den Standort an. Wie gesagt, es ist nicht so ganz einfach, aber der Standard ist, dass man wirklich zur Margaritenblüte mäht. Das ist relativ früh im Jahr, im Juni, sowas, sage ich mal, ja. Oder zur Hauptblüte der Gräser kann man auch sagen, wenn die Gräser so richtig am Blühen sind, dann mäht man und dann wachsen die nach. Und wenn man halt eine große, größere Fläche hat, jetzt nicht nur 1 oder 5 Quadratmeter, dann mäht man am besten in Etappen. Das ist halt richtig gut. Dann sehen sich die einen aus und die anderen. Also dann, ja, mäht man halt nicht alle zur gleichen Zeit ab. Ja, das ist dann ganz gut.
Wenn wir jetzt schon so im Detail sind, mich hat noch eine Frau auf Facebook gebeten, dich ein ganz konkretes Beispiel zu bitten, zu fragen, nach einem ganz konkreten Beispiel. Das will ich jetzt auch hier tun, weil ich das einfach total schön finde, so ein wirklich konkretes Anwendungsbeispiel zu haben. Es geht jetzt ein bisschen über den Balkonkasten hinaus, weil die Dame, die mich da gefragt hat, die haben praktisch angrenzend an ihre Terrasse noch so ein kleines Wiesenstück, 3x4 Meter, das mehr, also zur Terrasse fast dazugehört. Und da ist im Moment einfach so eine ganz normale Wiese, also Rasen kann man es wohl nicht mehr nennen, mit Beiwuchs, hat sie geschrieben. Und sie hätte da gerne eine etwas blühendere Fläche, die auch begehbar ist, hin und wieder mal einfach mal kurz drüber zu laufen. Und ihre Idee ist jetzt, da ein rotes Thymianbeet anzulegen. Also erstmal die Frage, würde das funktionieren? Und die zweite Frage natürlich, bringt das auch was für die heimische Insektenwelt oder hast du da einen Tipp, durch was du das eher ersetzen würdest?
Naja, also es ist eine sehr gute Idee auf jeden Fall. Thymian ist eine schöne einheimische Wildpflanze. Also es ist auch eine einheimische Wildpflanze, ne?
Okay.
Da kann man, ja, genau. Und das ist eine ganz tolle Insektenpflanze, also blüht auch ewig und da ist super viel los. Also das ist eine gute Idee und der ist eben so robust, dass man da auch ein bisschen drauf rumlaufen kann, weil das mögen tatsächlich halt nicht so viele Pflanzen und es wird dann auch einfach zu hoch. Ne? Aber es gibt auch Mischungen eben im Handel. Ich überlege jetzt gerade, wir haben das nicht mehr. Nee, genau. Eben, wo einfach noch andere Arten drin sind. Also die heißen dann oft sowas wie Blumenrasen. Muss man eben auch gucken, einheimische Wildpflanzen, ne? Aber so in der Art. Und da sind dann oft noch andere Arten drin, die man da vielleicht noch nehmen kann. Aber das mit dem Thymian ist super, doch.
Okay, ich habe irgendwie immer hätte das jetzt irgendwie eher so in Südeuropa angesiedelt, weil es für mich immer so ein italienisches Gewürz und ich dachte tatsächlich, Thymian wäre nicht bei uns heimisch.
Genau, doch, es gibt verschiedene Arten, aber zum Beispiel der, ich glaube, der heißt gewöhnlicher Thymian, also Thymus pulegioides, der ist zum Beispiel einheimisch, den haben wir auch auf dem Feld und vermehren den. Also genau, da gibt's, muss man vielleicht auch ein bisschen gucken, dann welche Arten man nimmt oder ein bisschen verschiedene wählen. Das ist natürlich, es gibt zum Beispiel auch Sandthymian, wie heißt der? Thymus praecox heißt wahrscheinlich sowas wie frühblühender Thymian oder so. Der blüht eben sehr früh im Jahr. Das ist zum Beispiel auch toll, dass man da wirklich dann schon auch die, den Blühkalender sozusagen oder wie sagt man dazu? Fließband oder sowas. Also, dass da wirklich halt das ganze Jahr was zur Verfügung steht für die Insekten. Das ist natürlich, könnte man ein bisschen unterschiedliche Thymianarten wählen. Das ist, finde ich, eine gute Idee.
Ja. Okay. Und wie würdest du jetzt ganz praktisch vorgehen bei so einer Rasenwiesenfläche? Aussäen, pflanzen, abstechen, umdrehen, also die Wiesenstücke umdrehen. Wie kann man da am besten vorgehen?
Genau, also am besten, wenn man das jetzt aussehen möchte, den Thymian. Ja, das ist natürlich einfach, weil da kriegt man halt relativ viele Pflanzen für kleines Geld. Dann, um die nicht pflanzen möchte, dann ist es wichtig, dass man den Boden eben gut vorbereitet. Das würde dann wirklich bedeuten, eben die Grasnarbe abstechen und eben am besten auch, also entweder vorm Winter umgraben, dass das wirklich alles verrottet, oder halt, wenn man es jetzt kurzfristig macht, muss man das wirklich auch raussammeln eben. Und dann kann man das dort oben drauf sehen und eben warten, dass es wächst.
Ja. Also braucht man jetzt da auch gar nicht irgendwie noch abmagern oder irgendein anderes Substrat obendrauf geben?
Also wenn es jetzt ein sehr fetter Boden ist, oder ich meine, also das wird schon wahrscheinlich passen mit dem Thymian, denke ich jetzt mal. Das ist die, dass das jetzt schon so ungefähr richtig eingeschätzt ist. Also jetzt auf einem sehr feuchten Boden oder so kann man den natürlich nicht sehen. Der mag das schon eher trocken und wenn es ein sehr lehmiger, fetter Boden ist, dann sollte man es wahrscheinlich wirklich abmagern mit Sand oder Schotter. Aber da bin ich tatsächlich nicht so Fan von. Also ich bin immer dafür, die richtigen Pflanzen auszusuchen, anstatt zu versuchen, den Standort zu verändern. Ne? Also das ist so viel Arbeit und so richtig gut klappt, das finde ich auch selten. Also
Okay.
lieber die passenden Pflanzen aussuchen. Ja.
Okay. Und den Thymian auch dann so im März säen.
Ja,
Ja,
genau.
okay. Na, ich denke, dann hat die Dame mit ihrem Thymianrasen oder Thymianbeet jetzt eine sehr gute Anleitung und vielleicht ist es auch eine gute Anregung für andere. Also ich bin gerade auch am Überlegen, ob ich zum Beispiel einige Gartenwege dann so gestalten will, dass ich, also gerade was mir auch gerade total gut gefällt, dass es eben verschiedene Thymianarten mit verschiedenen Blützeiten gibt. Das ist natürlich perfekt.
Ja,
Und dann
ja.
sieht es trotzdem eben sehr ordentlich und klar strukturiert aus und ist dennoch ein heimischer Wildpflanzengarten. Das finde ich immer das Schöne daran, dass es einfach möglich ist, das so zu kombinieren. Also ich zum Beispiel, ich denke jetzt schon immer wieder dran an, ich habe so eine Stelle, da wächst ganz viel Löwenzahn und zwischendrin wachsen rote Tulpen und die blühen dann gleichzeitig und das sieht einfach so traumhaft schön aus. Also ich glaube, da kann keiner mehr sagen, das ist irgendwie unordentliches Unkraut, wenn sich einfach solche Kombinationen dann ergeben. Das oder
Toll. Ja.
wilde Möhre und Malve oder sowas, das sieht auch so schön aus zusammen.
Das liebe ich auch total, diese Kombination. Also ich bin da
Ja.
wirklich auch gar nicht so jetzt eben dogmatisch oder so in meinem Garten, dass ich, ne, so nur Wildpflanzen, und gibt es ja auch Leute, die da wirklich ganz streng sind, weil das andere eben alles nicht wirklich was bringt. Aber für mich ist eben das mit der Schönheit und der Ästhetik auch so ganz, ganz wichtig. Und ich liebe diese Kombination aus eben Gartenblumen, also auch gezüchteten Formen oder exotischen Formen oder eben großen Blumen, also die auch große Blüten haben, und dann eben die Wildpflanzen, die so filigraner sind. Und ja, diese Kombination, das finde ich ganz toll.
Ja, da sprichst du jetzt gerade noch ein wichtiges Thema an, das ich auch versuche, immer in den Gesprächen mit reinzubringen, das Thema Dogmatismus. Wie gehst du denn da persönlich damit um, mit diesem inneren Konflikt, viel zu wissen, wie es richtig geht und dennoch einfach in einem ganz normalen Menschenleben, nicht in der Lage dazu zu sein, immer alles genau richtig zu machen?
Das ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Wie gehe ich damit um? Ja, irgendwie versuche ich da eben, ich versuche dran zu bleiben, und ich, naja, weiß ich gar nicht, kann ich irgendwie nicht sagen, wie ich das genau mache, ja, dass ich da. Es ist vielleicht so, dass es mir eben tatsächlich dann auch manchmal schwerfällt, dann nicht zu perfektionistisch zu sein. Also vielleicht ist es eher so rum, dass ich mir da noch ein Scheibchen abschneiden sollte. Aber was ich eben sehr gut kann, ist wirklich das, also jetzt bezogen auf die Wildpflanzen, zu sagen, ey, da ist wirklich, ja, also das in Relation zu sehen, ne, dass es wirklich halt besser ist als jetzt eben nur exotische Pflanzen, wenn man eine kleine Ecke macht. Ja, oder so. Also das eben immer relativ dazu zu sehen, was sein könnte, oder anstatt eben ein Schottergarten, ja, oder eine Thuja-Hecke, oder also was dann wirklich so gar keinen Nutzen hat, ja, für die Natur, oder dass ich das wirklich in Relation sehe. Also das ist ja eben bei vielen Sachen so, was die Menschheit überhaupt entwickelt oder so, dass man ja so, so richtig, also top ist es immer noch nicht, die Menschen auf der Erde, dann habe ich das so, aber das ist halt, ja, man immer dazu, im Vergleich dazu, was vorher war, also es entwickelt sich halt immer weiter, und das ist, glaube ich, das, was mich da so beruhigt dann,
Ja,
ja. Aber es
also
fällt mir nicht
für
immer leicht, also kann ich schon dazu sagen, dass ich da denke, ah, es müsste viel mehr und schneller und so weiter passieren, und es ist zu wenig, aber dann eben, ja, so kann ich mich da beruhigen.
Ja,
Ja.
also dein Bestes geben und gleichzeitig milde mit dir sein, im Vergleich zu dem, was du, wie du es noch anders machen könntest.
Genau, ja.
Ja, das finde ich auch immer wieder wichtig, den Blick auf die Dinge zu richten, die wir tatsächlich schon nach bestem Wissen und Gewissen richtig machen, weil das ist ja auch immer so die Sache ist. Wir müssen ja auch erstmal vieles wissen. Also noch vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder sowas vor 6 Jahren, keine Ahnung, ist egal wie lange, da dachte ich auch noch, ich tue der Natur was Gutes, indem ich so einen Schmetterlingsflieder pflanze, weil, also da hatten wir nur so einen ganz klitzekleinen Minigarten am Miethaus und da habe ich tatsächlich auch so einen Schmetterlingsflieder gepflanzt, weil ich einfach dachte, der ist gut für die Schmetterlinge, weil es uns ja überall so suggeriert wird und so gezeigt wird. Und ja, jetzt weiß ich natürlich, dass es nicht so ganz optimal ist, den zu pflanzen.
Und genau, weil der eben als invasiver Neophyt gilt. Ne? Das heißt, der haut auch den Gärten ab und verdrängt eben unsere einheimischen Pflanzen. Aber eben selbst da bin ich so klar, erzähle ich das den Leuten, wenn sie es wissen wollen. Aber ich meine, Schmetterlingsflieder ist doch trotzdem viel toller als eben jetzt wieder die berühmte Thuja-Hecke zum Beispiel, weil da eben trotzdem Schmetterlinge Nahrung finden. Ne? Also das ist schon... Ja, also eben, da muss man wirklich, das muss man wirklich in Relation sehen auch.
Ja. Also es gibt da ja dann auch immer diejenigen, die sagen, und da weiß ich schlicht und einfach nicht, weil ich es nicht selber erforscht habe, dass bei dem Schmetterlingsflieder sogar eher die Schmetterlinge verhungern, weil sie einfach verglichen zu dem Aufwand, den sie betreiben müssen, um in die Blüten reinzukommen, zu wenig Nahrung finden.
Okay.
Weißt du da was drüber?
Das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist auf jeden Fall interessant. Das wäre natürlich ein anderer Punkt. Da wäre es dann wirklich für gar nichts mehr gut.
Ja.
Also dann wäre es tatsächlich blöd. Dann wäre es ja nur noch für uns schön zum Angucken und gar nicht gut für die Schmetterlinge. Das kenne ich nicht. Ich kenne das eben von der, na, diese Linde, wie heißt die? Diese, die auch als Stadtbaum gepflanzt wird und da liegen ja immer so viele tote Hummeln drunter und da gibt es ja auch so verschiedene Sachen, habe ich darüber schon gehört. Und da ist eben auch eins, dass es da gar nicht genug Nahrung gibt irgendwie und die dann, ja, keine Ahnung, das aber trotzdem immer wieder da versuchen oder so und das gar nicht reicht. Also,
ja, und andere sagen zu diesem Thema wieder, habe ich auch schon gelesen, dass die, dass das einfach mehr oder weniger Zufall ist, dass diese Hummelköniginnen oder die Arbeiterinnen, einfach so und so sterben und dann sterben die halt einfach zufällig unter den Linden. Und daran sehen wir schon, wir können halt einfach nicht alles wissen. Und selbst du, die sich wirklich wissenschaftlich mit dem Thema Pflanzen auseinandergesetzt hast. Auch du weißt nicht über jede Pflanze alles. Und selbst wenn wir alles vorhandene Wissen in uns aufsaugen würden, dann wäre es ja trotzdem noch nicht das gesamte Weltwissen. Also es ist auch wichtig, immer an irgendeinem Punkt dann zu sagen, ich gehe jetzt nach dem, was ich mit meinen eigenen Augen beobachten kann und wo mir mein eigenes Herz auch ein Stück weit sagt, das fühlt sich gut an. Und ich glaube, das hast du ja auch wunderschön heute so dargestellt, schon am Anfang mit den Witwenblumen, dass du da durch die Reihen gehst und einfach siehst, wie es summt und brummt und da die Freude in deinem Herzen empfindest und einfach weißt, das ist das Richtige, was du da tust. Und genau darum geht's, glaube ich.
Ja, tatsächlich. Also das ist wirklich so, das, was ich auch eben in dem Buch nochmal geschrieben habe, eben das Ausprobieren, anfangen und dann eben da zu beobachten und die Freude dann eben, ja, wenn man da eben, wenn da was passiert und da auch Insekten kommen. Und ich glaube, das ist wirklich so ganz, ganz wichtig, dass da wieder viel passiert, auch diesen Bezug eben einfach zu der Natur und den Pflanzen zu bekommen und dass es dann eben einem so eine Freude macht und dann wird es eben auch schützenswert, ne? Alles, was man eben so kennt und ja, was man wirklich kennt, das möchte man dann eben auch beschützen.
Ja. Ja, ist natürlich besonders schön auch für Kinder dann zu beobachten, weil da ist es ja auch im Garten oft ein bisschen unübersichtlich, gerade für kleinere Kinder. Und da ist so ein Balkonkasten natürlich auch super gut geeignet.
Genau, ja.
Ja, also für alle, die sich jetzt von der Begeisterung von Nina haben anstecken lassen, fangt jetzt am besten sofort gleich in diesem Moment an, indem ihr unten auf den ersten Link klickt oder vielleicht wird es auch der zweite, das weiß ich noch nicht genau, wie ich sortieren werde und euch das Buch bestellt. Das ist übrigens über, also der Link, den ich da verlinkt habe, das ist ein Link, mit dem ihr eine Buchhandlung unterstützt, die einen Teil ihres Gewinns auch für ökologisch sinnvolle Projekte verwendet. Also es ist nicht kein Amazon-Link. Und zugleich unterstützt ihr damit auch noch so ein bisschen diesen Podcast hier, weil ich da so einen Affiliate-Link, muss man ja dazu sagen, also so ein Werbelink, kostet allerdings trotzdem ganz genau das Gleiche wie überall anders im Buchhandel. Und dann klickt am besten noch auf den zweiten Link und bestellt euch gleich so ein Päckchen Saatgut bei Nina. Dann könnt ihr gleich in den nächsten Wochen loslegen und euren Balkonkasten vorbereiten. Ja, Wir haben jetzt auch schon wieder ganz schön viel Zeit gebraucht, das mit den Gesprächen kurz halten. Das funktioniert noch nicht so besonders gut. Es war einfach zu schön mit dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Nina. Willst du noch zum Abschluss irgendwas loswerden?
Einfach auch nochmal eben, fangt an, es macht wirklich super viel Spaß, mit Wildpflanzen zu gärtnern und es ist ganz einfach und eben auch wenn es ein kleiner Topf ist, anfangen oder eben ganz kleine Ecke im Garten. Ja, anfangen, loslegen, es macht Spaß, ich kann euch nur dazu raten. Und dann vielen Dank an dich, Silvia, das war echt schön und danke für die Einladung.
Wie schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich will dir nochmal ans Herz legen, in die Podcast-Beschreibung reinzuklicken und dir das wundervolle Buch von Nina Keller zu bestellen und am besten eben auch gleich ein Päckchen Saatgut dazu. Der Herbst steht ja bevor und das ist eine ziemlich gute Zeit, um so einen Balkonkasten oder auch ein kleines Beet im Garten mit Wildpflanzen anzusäen. Und noch etwas will ich dir ans Herz legen, auch wenn es in diesem Gespräch da jetzt überhaupt nicht drum ging, nämlich um das Thema künstliche Intelligenz. Das ist etwas, was noch schneller wächst als jede Wildpflanze gerade im Moment. Und es ist einfach entscheidend wichtig, dass wir uns intensiv mit diesem Thema befassen. Ganz besonders dann, wenn es uns darum geht, unsere Welt ein bisschen besser zu machen. Und um dir da den Einstieg zu erleichtern oder es dir leichter zu machen und dich noch tiefer damit zu befassen, habe ich ein kostenfreies Workbook entwickelt, 33 plus 3 Reflexionsfragen für deine Zukunft mit künstlicher Intelligenz. Ich empfehle dir von Herzen, auf den Link in der Podcast-Beschreibung zu klicken und dir dieses Workbook runterzuladen, damit du ja dich auf einer Metaebene mit dem Thema künstliche Intelligenz befasst und so einen hervorragenden Einstieg in dieses Thema findest. Ich wünsche dir viele Aha-Erlebnisse dabei und bis bald.